SRF 2 Kultur.
Sie hören Reflexe mit mir, Jennifer Kakshuri, am Mikrofon. Mein Gast heute ist Jan Morgenthaler. Er ist der Sprecher der Künstlergruppe Zürich Transit Maritim, verantwortlich für den Hafenkran am Zürcher Limmatquai. Jan Morgenthaler, welche Bedeutung hat Zürich für Sie?
Zürich ist die beste Stadt zum Verreisen.
Das heißt, es ist Ihnen etwas eng in Zürich?
Immer wieder.
Ist das auch der Grund, warum Sie die Welt nach Zürich geholt haben, indem Sie einen Hafen in Zürich hingebaut haben?
Genau.
Das Projekt Zürich Transit Maritim mit dem Hafenkran, dem Schiffshorn, das man in ganz Zürich hören soll, und den Pollern am Limmatquai, hat in mehreren Hinsichten etwas Gigantisches. Es ging um viel Geld, es gab viel Streit, es hat in den letzten Wochen sehr viele gute und schlechte Reaktionen ausgelöst. Was reizt Sie, Jan Morgenthaler, an dem Gigantischen?
Es stand nicht im Zentrum unserer Aktivität, etwas Gigantisches auf die Beine zu stellen. Man kann sagen, wir waren überwältigt von den Reaktionen, die das Projekt ausgelöst hat. Und die haben manchmal tatsächlich gigantische Dimensionen eingenommen.
Die Gruppe besteht aus 4 Leuten, die Zürich Transit Maritim. Wie war das innerhalb der Gruppe, als Sie mit so viel Kritik konfrontiert worden sind, auf politischer, aber auch auf nicht politischer Ebene?
Ja, also bei uns in der Gruppe, das ist die Bildhauerin Barbara Roth, der Künstler, Gründer des Kunsthauses Martin Senn, und die Architektin Fariba Sepernia und ich. Wir haben uns eigentlich gefunden im Vorfeld dieses Wettbewerbs. Wir kennen uns schon früher. Wir waren alle interessiert und zum Teil auch engagiert in Zürich in Fragen um den öffentlichen Raum. Ich komme aus einer verwandten Aktivität eigentlich von diesem Hafenkranprojekt, um es verkürzt zu sagen. Also ich habe 1999 vier große Denkmäler, oder die 4 größten Denkmäler von Zürich, den Hans Waldmann, den Zwingli, den Escher und den Pestalozzi vom Sockel geholt und habe so eine Reise inszeniert. Die wurden mobilisiert, diese Denkmäler, und haben verschiedene Stadtteile besucht. Und an jenem Projekt hatte ich 13 Jahre gearbeitet, bis es realisiert wurde. Und jetzt sind wir im 7. Jahr mit dem Hafenkran. Also, und dieses Projekt von den Denkmälern hat rückblickend auf Seite der Stadt etwas ausgelöst, indem es die Probleme im Umgang mit dem öffentlichen Raum thematisiert hat. Kunst im öffentlichen Raum. Ist der öffentliche Raum etwas Gegebenes, Erstarrtes? Es war immer so, es soll immer so sein. Gerade in so einem innerstädtischen Altstadtraum, oder Heimatschutz, Denkmalpflege, weiß der Kuckuck, wer da alles reinredet, das ist eine erstarrte Situation. Und diese Erstarrung wollte ich schon lösen mit den Denkmälern und wollten wir jetzt wieder angehen in diesem Wettbewerb. Und die Wettbewerbsausschreibung, die hat etwas zu tun mit diesen Aktivitäten um den öffentlichen Raum herum.
Also Sie haben sehr viel Zeit, sehr viel Herzblut, sehr viel Energie investiert für dieses Projekt. Oft ist es ja so, wenn man jahrelang auf etwas hinarbeitet und dann ist es soweit, kommt eine Melancholie auf. Ist es bei Ihnen auch der Fall gewesen, als dann der Hafenkran endlich am Limmatquai stand und die letzte Schraube eingeschraubt war in dieses Riesending?
Es gab Momente der Trauer, also ich war fast Tag und Nacht in diesen 10 Tagen, als er aufgebaut wurde, war ich gewissermaßen in jeder freien Minute. Wir haben extra noch eine Webcam eingerichtet, damit wir, auch wenn wir nicht da sind, damit wir schauen können, wie es unserem Kran geht. Es gab Momente der Melancholie, so am Schluss, oh, jetzt ist dann fertig, wo gehe ich dann noch hin, oder? Aber ich habe jetzt diesen Abschied der Montage, ist eigentlich erstaunlich gut vor sich gegangen, indem ich nachher einfach ins Grand Café, das ist das Grand Café am Limmatquai, das die NZZ dann in Grand Café umgetauft hat, bin ich hingesessen, morgens um 6:30, einfach so. Ja, man kennt mich noch nicht so, das ist noch ein Vorteil. Sitz da und schau, wie die Leute reagieren auf das, was wir jetzt da hingesetzt haben.
Reagiert?
Und das war eben das ist das Fantastische jetzt, was eben weiterträgt, oder das wie sich der Kran gewissermaßen in den Gesichtern spiegelt und wie die Leute vorbei ja, spazieren. Es ist ein Projekt für Flaneure, für Leute, die gerne spazieren in der Stadt. Aber wenn sie auch auf dem Arbeitsweg sind und so entschlossen und plötzlich sehen sie den Kran und es kommt ein Schmunzeln oder ein Lächeln über die Gesichter. Das ist sehr, auch für Zürich, sehr speziell. Eben.
Und wie war das für Sie auch mit der Kritik umzugehen? Ist das etwas, was Sie schnell wegstecken können oder haben Sie sich gerne gerieben auch mit Menschen und darüber diskutiert?
Ich lebe auf darin. Wir haben uns nie, nie beklagt über diese Kontroverse, wo wir drin waren oder wo wir reinkamen oder wo das Projekt reinkam, weil es ist das Wesen des öffentlichen Raumes. Und da haben wir uns bewusst hineingegeben, es ist das Wesen des öffentlichen Raumes, dass da eine Diskussion, ein Streit, ein Diskurs, eine Auseinandersetzung stattfinden soll. Also es ist uns ein Anliegen, eigentlich Streit oder Diskussion zu entfachen. Und ich glaube, wir haben diesen Wettbewerb nicht nur, aber auch deswegen gewonnen, weil die Jury sich erhofft hat, dass wir das auslösen, oder? Überrascht hat uns die Heftigkeit, die Aggressivität manchmal. Das hat uns schon überrascht, haben wir nicht gedacht, dass es so einschlägt, oder? Zum einen, und jetzt, wo der Kran steht, sind wir auch überwältigt von dem Herzblut, das die Menschen diesem Kran entgegenbringen. Diese Intensität der Emotion, oder? Also diese Mails, die ich jetzt bekomme von Leuten aus Bern, die schreiben, ich war jeden Tag, musste ich von Bern nach Zürich reisen, als der aufgebaut wurde und ich bin den ganzen Tag um diesen Bauplatz herum getigert und habe Fotos gemacht. Ich konnte nicht anders, oder? Oder jetzt am Schluss, das hat auch Aufsehen erregt, wie Stadtrat Waser mit seiner Frau in die Bresche einer finanziellen Zusatzkosten plötzlich gesprungen ist, gesagt, also der Kran, der muss jetzt einfach kommen nach diesen vielen Jahren. Wenn es nicht anders geht, ich bürge für eine Summe bis zu 120.000, das haben wir jetzt reduziert auf 80.000 sicher, also wir sind da irgendwie drin. Und wie jetzt Leute, das sind etwa 170 Leute, haben jetzt wirklich ihr Portemonnaie aufgetan und gesagt, nein, Stadtrat Waser und seine Frau Esther sollen nicht allein dafür bürgen, oder? Ich helfe. Waser hat da völlig, ja, war erstaunt, oder? Dass man für etwas zahlt, was sowieso garantiert ist, oder? Weil er hat garantiert und insofern wäre das Problem gelöst gewesen, oder? Und da haben Leute von 20 Franken, 100 Franken bis zu 5'000 Franken gespendet, einfach als Zeichen, nein, ich bin auch dabei, ich mache da mit, oder?
Ich will einen Schritt zurückgehen. Sie kommen aus einer berühmten Familie. Ihr Großvater war Maler. Ihre Großmutter hat die berühmte Sascha-Puppen erfunden. Ihr Vater war Jongleur und vor allem ist er berühmt als Psychoanalytiker oder war berühmt als Psychoanalytiker, hat die Ethnopsychoanalyse mitbegründet. Ganz kurz zusammengefasst, also wir können die Ethnopsychoanalyse nur streifen. Um die Methode zu erforschen, musste viel gereist werden. Das heißt, Ihre Eltern waren sehr, sehr viel unterwegs in allen Ecken und Enden der Welt. Wie war das für Sie als Kind?
Ja, sie gingen vor allem nach Afrika. Und zwar zusammen mit Goldie und Paul Parin. Und das war so dieses ethnopsychoanalytische Zentrum des Utoke. Das waren die Praxisräume und Wohnräume von Parins. Und da sind wir aufgewachsen, mein Bruder und ich. Es war wie eine Erweiterung unseres Wohn- und Spielzimmers als Setting. Und jeden Sonntag hat man sich da eigentlich getroffen, den ganzen Tag und abends noch essen, auch mit Freunden. Das war das noch ein Kreis von bis 20 Leuten, die da sich ausgetauscht haben. Für mich als Kind war es sehr schlimm. Meine Mutter hat mich verlassen, als ich 6 Monate alt war. Das war eine lange geplante Afrikareise mit also ein paar im Morgental, zu viert mit 2 Landrovern. Und ich wurde bei Sascha, bei meiner Großmutter abgegeben, deponiert. Also ich wurde zu ihrem zweitwichtigsten Enkel. Es gab noch einen, der noch länger dort abgegeben wurde. Das ist mein Cousin David, der jetzt in Australien lebt. Und ich war dann einfach der Lieblingsenkel meiner Großmutter. Das war sehr schön. Also meine Mutter etwas 7 Monate später zurückkam, habe ich sie nicht mehr gekannt. Sie kam nicht nur zurück einfach so, sondern sie hatte noch einen kleinen Affen gerettet in Afrika. Das heißt, ich hatte sofort einen Rivalen dann. Und kurz darauf kam dann noch mein Bruder zur Welt. Er ist dann mit dem Affen, mit dem Tabu heißt er noch zu allem, aufgewachsen eigentlich. Die lebten wie Zwillinge, die haben dieselben Mimik, dieselben Laute von sich gegeben. Und ich war irgendwo der Rivale von diesen. Das ist so meine frühkindliche Sozialisation. Heute kann ich schmunzeln darüber. Es ist geblieben, dass die Großmama, die Sascha, ganz eine wichtige Figur ist in meinem Leben. Also die Sascha-Baby. Ich musste da, mein Bauch ist dort verewigt. Ich musste im Modell stehen. Nachmittagelang gab 5 Franken. Die ersten großen Reisen haben wir mit dir gemacht. Nach Manchester, London, Manchester, in die Puppenfabrik, wo sie nachher industrielle, halbindustriell gefertigte Puppen für Migros und für Warenhäuser hergestellt hat. Da durften wir mieten. Das war eine fantastische Eröffnung. Und das andere war Afrika. Das war das magische Land, ja, mit den Landrovern, die Löwen. Wir bekamen kolorierte, illustrierte Briefe von dort. Mein Bruder hat dann Fritzli in Afrika selber eine Bildergeschichte entworfen.
Also Fritzli ist der Vater.
Fritzli ist der Vater, aber er hat dann diese Figur Fritzli kreiert, um diese Trennung oder um irgendwie diese Distanz von den Eltern, die alle 2-3 Jahre gingen, die wieder monatelang waren, die wieder weg, oder? Und wir mussten uns da irgendwie in Zürich, ja, überleben irgendwie, wie bei der Großmutter und dann durch die ganze Stadt in die Schule und so. Das war schon, es war eine Leistung. Andererseits haben wir das dann auch durchgesetzt, dass wir dann sehr früh eigentlich in der 4. und 6. Klasse, glaube ich, konnten wir schon allein dann in der Wohnung bleiben und abends selber ins Restaurant gehen, wo sie uns kannte natürlich, das war alles irgendwie geplant oder so, aber es gab so ein Gefühl, wir schaffen das, oder? Also dieses Gefühl von Zentrum oder von Stärke, das wurde mir schon implantiert von der Großmutter, die gesagt hat, das war ganz früh schon die Mitte der Welt, oder? Die Mitte der Welt, das bist da ist da, wo du stehst. Das ist die Mitte der Welt, oder? Le milieu du monde, c'est ici. Aber es ist nicht Größenwahn, oder? Das gilt für jede Person, für jeden Menschen, oder? Für jeden Menschen ist die Mitte der Welt da, wo er oder wo sie steht, oder? Es relativiert dieses Zentrum oder es setzt es in Bezug zu den anderen Zentren, oder? Und dieses Akzeptieren, dieses Verstehen, Verständnis dafür, dass es ganz viele Zentren der Welt gibt und dass ich mich mit dem auseinandersetzen muss, das gibt eigentlich so einen Assoziationsraum oder Handlungsraum. Wo bin ich, für was kämpfe ich und was muss ich akzeptieren, wenn ich auf Widerstand stoße, oder? Und das ist genau das, was im öffentlichen Raum stattfindet, was ich suche oder wo ich wach werde, wo ich lebendig werde, ist diese Auseinandersetzungen mit anderen Menschen, die eben genau dasselbe vom öffentlichen Raum dann einfordern oder sagen, oder? Also öffentlicher Raum, das ist mal etwas Abstraktes. Es wird für mich erst zum öffentlichen Raum, wenn ich mich da reinsetze oder wenn ich etwas von mir da reinsetze. Und dann gibt es Reibung mit Setzungen gewissermaßen von anderen Menschen, die auch da rein wollen oder auch etwas von sich hineinsetzen, oder? Und das ist dann das, was uns ja so fasziniert am urbanen Raum oder was den Raum erst zum urbanen Raum macht. Das ist dann diese Dichte, das ist diese Überlagerung von Funktionen, von Wegen, die sich schneiden, die sich in die Quere kommen, wo Reibung entsteht, oder? Das ist spannungsvoll, aber eben auch spannend, oder?
Das heißt aber auch, dass Ihr kulturelles, künstlerisches Engagement auch wirklich mit Ihrer Familie zu tun hat, also mit Ihrer Großmutter, aber auch mit Ihren Eltern, die rausgegangen sind in die Welt, nach Afrika und Sie und Ihren Bruder zurückgelassen haben und zur Selbstständigkeit gezwungen haben auch.
Ja, wir durften dann schon mal, das war dann, glaube ich, im ersten Gimmi, und mein Bruder in der 5. Klasse. Da durften wir schon mal mit dann durch die Wüste, durch die Sahara fahren bis nach Dakar. Das ist unvergesslich, oder? Wir sind oft herumgereist, einerseits. Andererseits gab es immer diese Treffen am Utaké abends, wo eigentlich die Welt bei uns zu Besuch gekommen ist, oder? Über Erzählungen von Parin, das ist ja so ein Geschichtenerzähler, oder es waren auch oft Freunde von den Eltern waren da, oder, und haben erzählt. Oder ich durfte immer, wann immer ich wollte, durfte ich über Mittag, das war für mich ein wahnsinnig spannend, über Mittag durfte ich ins Labor, das war die Küche, wo Parin Morgenthaler Mittag gegessen haben, von 1 bis 2, und ich durfte da, wenn ich Hunger hatte, wenn ich zu Hause keine Lust hatte, was ich durfte da rein. Es war, und die haben über Psychoanalyse und über Patienten, schon ohne Namen zu nennen, aber es waren wahnsinnige Geschichten und Deutung und wow, wie der dann wieder reagiert. Es war wie Zirkus oder wie ein Kabarett, ja, im Sinne von künstlerischen Auftritten, verrückt erzählt, mit wahnsinnigen Pointen. Atemlos konnte ich da sitzen und zuhören. Wir waren gezwungen als Buben, sehr früh Hochdeutsch zu lernen, weil wir sonst diese Faszination, wir sahen es in den Gesichtern, in der Sprachmodulation der Stimme, das ist wahnsinnig spannend, oder? Und wir verstanden es nicht. Und so mussten wir mit 5 oder so, konnten wir den Gesprächen folgen. Inhaltlich noch nicht, natürlich, aber von den da kommt der und da kommt das. Das ist wir sind da reingewachsen. Es war kein Lernen im Sinne von, jetzt müssen wir Bücher studieren oder so. Gar nicht.
Sie haben ja Medizin studiert, sind dann aber journalistisch tätig gewesen und sind es auch heute noch. Sie haben für die WOZ geschrieben. Heute sind Sie Textchef der Schweizer Illustrierten. Hat das alles auch mit dieser Sozialisierung am Utaké bei Paul Parin und Ihrem Vater zu tun, dass Sie Medizin studiert haben, aber dann eben etwas mit Sprache auch zu tun gehabt haben?
Ja, bei der Medizin hat mich fasziniert das Zwischenmenschliche, der Kontakt mit anderen Menschen, mit anderen Lebensgeschichten, mit Problemen. Wir haben im Studium über die demokratische Psychiatrie in Italien gearbeitet. Wir haben an neuen Krankheits- und Gesundheitsbegriffen mit Mario Erdheim, war in seiner Vorlesung, neben unseren engen medizinischen Vorlesungen. Wir haben im Wahlstudienjahr, sind wir also mit einem Freund koordiniert in die schlimmste psychiatrische Klinik damals in die Rheinau, haben uns gewissermaßen dort eingeschleust, haben 2 Monate dort fast wie Wallraff gearbeitet und auch tatsächlich probiert, mit den Irren oder mit den psychiatrisierten Menschen andere Formen des Umgangs ausprobiert. Das war ein wahnsinniger, spannender Prozess, wo wir uns reingegeben haben. Und das Ende war eigentlich, dass wir gesehen haben, bis wir selber als Ärzte arbeiten können, geht es noch Jahre, wenn nicht Jahrzehnte. Weil nach dem Medizinstudium darf man eigentlich nicht auf Menschen losgelassen werden, sondern muss dann noch in Spitälern weiterarbeiten.
Sich das abverdienen.
Abverdienen, genau, abverdienen. Und da habe ich so Schlimmes erlebt in diesen Wahlstudienjahren, in den grossen Spitälern. Also das habe ich nicht ertragen. Dann habe ich gewechselt ins Geschichtenerzählen gewissermaßen.
Und der Hafenkran erzählt sehr viele Geschichten und hat auch viele Geschichten ausgelöst. Gibt es aber Parallelen zwischen Ihrem Job als Textchef und als einer dieser Gruppe, der den Hafenkran initiiert hat?
Meine Tätigkeit bei Schweizer Illustrierten hat den Blick geöffnet über eine bestimmte Szene hinaus, oder? Wo ich mich jetzt so in den früheren Jahren habe ich mich oft in eben Utaké, war eine Szene, die war absolut beschränkt auf 20, 30, 40 Menschen. Und das war ein Gefühl von, wir sind speziell, wir gehören zusammen. Und das ist eng beschränkt, oder? Und gibt ein grosses Selbstwertgefühl gewissermaßen über die Abgrenzung gegen die Restschweiz von Stärke, manchmal unverstandene Stärke, aber wir wissen voneinander, wir gehören zusammen. Und das ist zum Teil eben über Todesfälle und so ist das weggebrochen, oder? Da war einerseits diese Notwendigkeit, sich irgendwie anzupassen. Und zum anderen ist es die Erkenntnis in der Schweiz Reduzierten, etwas zu machen, wo man die Menschen mitdenkt oder ja mitdenkt, die nicht in der eigenen Szene drin sind. Also etwas vom Wirken irgendwie zu verbreitern, oder? Dass es schon sehr speziell sein kann, aber dass es wie dass man nicht nur für ein kleines Segment der Bevölkerung sich äußern kann, dass man die Geschichten so erzählt, dass sie von mehr Menschen verstanden werden können, oder? Und das ist eigentlich das, was bei diesem Projekt jetzt Hafenkran, glaube ich, gelungen ist, dass es in der ganzen Schweiz diskutiert wird, oder? Und es nicht irgendwo eine Kleinskulptur, ein Bild ist, das irgendwo jetzt in einer kleinen Galerie ein kleines Segment des kunstsachverständigen Publikums herausfordert oder sie sich sagen können, ja, wir haben jetzt das verstanden, was die Gruppe uns sagen will oder der Künstler. Oder? Und das ist so eine Art von Breitenwirkung oder wie müssen Geschichten erzählt werden, dass sie das Potenzial haben, sich in einer Eigendynamik nachher weiter zu erzählen. Das ist eigentlich etwas Spannendes, ja.
Man merkt, dass Sie haben ein enormes Feuer für was Sie tun, für Ihre Kunstprojekte. Sie haben sehr viele Jahre für Ihr Projekt von 1999, als Sie Zürcher Monumente vom Sockel geholt haben und verschoben haben, temporär.
Das waren 13 Jahre damals, als ich diese Denkmäler vom Sockel gehabt, die reisenden Denkmäler, das war, habe ich 13 Jahre gearbeitet. Jetzt sind wir im 7. Jahr, das war bedeutend kürzer. Damals, muss ich sagen, bekam ich Todesdrohungen, Morddrohungen, dich machen wir fertig, schriftlich per Telefon. Diesmal beim Hafenkran bekamen wir die Anregung, man soll statt dieses Geldes für den Kran zu investieren, man soll da Psychopharmaka kaufen für uns und uns in eine Psyche stecken. Insofern kann man sagen, es gibt einen gesellschaftlichen Fortschritt, oder? Von der Todesdrohung bis zu jetzt relativ harmlosen Wünschen.
Aber man merkt, dass Sie eine enorme Ausdauer haben oder haben müssen, um diese Projekte überhaupt realisieren zu können. Woher haben Sie diese Ausdauer?
Ja, vielleicht von der Großmutter her. Der große Geliebte meiner Großmutter war Karl Geiser. Der war so ein Familienfreund, das Dreieck von Großvater Maler, Großmutter Künstlerin, Karl Geiser, die einen unglaublichen Atem hatten, Ziele zu verfolgen, die sie sich was sie wichtig gefunden haben im Leben. Das sind schon Leuchttürme oder Vorbilder, an denen ich mich orientiert habe. Oder auch die Gruppe Pari Morgenthaler, diese älteren Altvorderen, die ja ohne Geld, das war nicht universitär. Es gab keine Institution, die Tätigkeit in Krisenmomenten gestützt hat, oder? Ich war noch nie festangestellt mit Pensionskasse oder sowas, oder? Ich arbeite immer als selbstständiger Werbender, habe dann bestimmte Verträge, Vereinbarungen in einem absolut ungesicherten Kontext, oder?
Und brauchen Sie das, um vorwärts zu machen, um neue Ideen zu generieren?
Vielleicht, aber vielleicht halte ich auch das andere nicht aus. Das weiß ich nicht, ob es ein Zug wohin ist, eben die Selbstständigkeit zu bewahren, damit erst diese Wachheit entsteht, immer wieder neu sich auf Sachen einzulassen, oder ob es die Furcht ist, in so ein institutionelles Gewebe zu kommen, was einem dann weniger beweglich macht und vielleicht eine Tendenz hat, dass man darin dann erstarrt oder so.
Aber Sie hatten jetzt doch auch einiges zu tun mit den Behörden.
Unglaublich.
Wie war das für Sie auch als ehemals bewegter 80er und als jemand, der nicht in diesen festen Formen leben möchte und eben keine Pensionskasse möchte und keine Festanstellung, auf einmal mit diesen ganzen Behörden umgehen zu müssen?
Man muss sich abgrenzen können und es muss auch als Spiel etwas Spielerisches haben, oder? Es hat etwas von Taktieren, von fast ein Pokerspiel. Manchmal muss man etwas bluffen, oder? Und der Bluff soll nicht auffliegen. Man muss spielen damit und man muss flüssig bleiben, das heißt, man hat ein Ziel, aber möglicherweise muss man einen gewissen Umweg machen, man muss Koalitionen eingehen, man muss weich bleiben oder man muss weich werden, um das Ziel wieder zu erreichen. Und man muss versuchen, das Gegenüber abzuholen oder einlassen auf das Gegenüber. Es geht viel mit Verführung. Und das war, mein Vater war ein großer Spezialist in diesem. Da habe ich wahrscheinlich auch etwas abschauen können.
Sie gehen auf die 60 zu. Werden Sie sich ganz der Kunst widmen, wenn Sie pensioniert sind, dann vom Brotjob?
Ich rede nicht von Kunst. Ich gehe nicht an etwas heran und sage, wir machen jetzt Kunst. Oder auch die Gruppe, es hatte nie den Anspruch, wir machen jetzt Kunst, sondern wir lassen uns auf eine Situation ein und versuchen, diese Erstarrung zu verflüssigen. Oder ich gehe Geschichten erzählen. Oder? Aber dass das jetzt Kunst sein soll, wenn ich was schreibe, das würde ich selber nie ins Mund nehmen. Ich habe viele Projekte gewissermaßen in der Pipeline oder einfach die jetzt auch anstehen mussten, weil das jetzt viel länger gegangen ist mit diesem Zürich Maritim. Das geht ja noch weiter, das Projekt, oder? Also es geht jetzt noch dieses ganze Jahr da sind wir sehr gefordert jetzt mit dem Schiffshorn, dass wir Woche für Woche irgendwo unterbringen müssen, platzieren müssen. Dann haben wir im ersten Juliwochenende möchten wir gerne ein Hafenfest machen, ein spezielles Fest, ein sehr differenziertes, fast intellektuelles Fest, etwas ganz anderes als ein Zürichfest oder so ein Spektakel, etwas sehr Leises, um hindurch zu spazieren. Dafür suchen wir noch Geld und schauen, wie viel Kraft mobilisiert der Kran, um die Leute dafür zu begeistern und uns selber über diese Zeit jetzt hinwegzutragen.
Jan Morgenthaler von der Künstlergruppe Zürich Transit Maritim in der Sendung Reflexe bei mir, Jennifer Kakshuri. Das Schiffshorn, der akustische Teil also zum Hafenkran und zu den Pollern am Limmatquai in Zürich, erklingt mehrmals diesen Mai. Nächstes Mal am kommenden Donnerstag um 17.45 Uhr.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.